Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Schönen guten Tag. Kamala Harris heißt die Frau, die Joe Biden zu seiner Vizekandidatin machen wird. Was ihre Hautfarbe betrifft, hat sich Kamala Harris ganz klar geäußert. Zum Beispiel in diesem Radiointerview auf Nachfrage.
Wait a minute, say that again. I didn't hear you. What did you say?
Say it loud. I'm black and I'm proud.
I'm black and I'm proud. Die Entscheidung gilt als historisch. Der designierte Präsidentschaftskandidat der Demokraten Joe Biden hat bekannt gegeben, dass die Senatorin Kamala Harris seine Vizekandidatin wird. Kamala Harris wäre die erste Frau und als Tochter einer in Indien geborenen Mutter und eines in Jamaika geborenen Vaters die erste Person of Color in diesem Amt. Aber ist sie auch schwarz? Darf sie Afroamerikanerin genannt werden? An genau dieser Frage hängt jetzt in den USA eine ganze Debatte und genau die sortieren wir jetzt erstmal gemeinsam mit der Journalistin und Sozialwissenschaftlerin Lili Amankwa. Schönen guten Tag nach Köln.
Ja, wunderschönen guten Tag.
Ob jetzt Kamala Harris schwarz oder People of Color oder afroamerikanisch ist, das klingt für europäische, zumal weiße Ohren erstmal ziemlich nebensächlich. Aber es steht doch fest, dass sie eine dunkle Hautfarbe hat. Aus welcher Ecke kommen da welche Vorbehalte?
Ja, also ich glaube in erster Linie die Frage, ob sie schwarz ist, ist gar nicht mehr so groß. Natürlich ist sie schwarz. Sie hat einen schwarzen Vater. Die Frage ist natürlich viel mehr, wie Sie es eingangs schon gesagt haben, ist sie Afroamerikanerin?
Mhm.
Und da ist die, gibt es zum Beispiel Gruppierungen wie die African, wie die American Descendants of Slavery, kurz ADOS, die sagen, naja, um Afroamerikanerin zu sein, müsste man eben eine Geschichte der Sklaverei in den USA erlebt haben. Und die haben eben schwarze Menschen, die erst neuer zugewandert sind oder eben erst nach diesen ganzen Begebenheiten, die haben sie eben nicht.
Aber im Hier und Jetzt machen doch Menschen mit dunklerer Hautfarbe alle ähnliche Erfahrungen von Rassismus, könnte man denken. Wie sinnvoll ist es da nochmal zu unterscheiden? Also wessen Vorfahren es wann wie schwer gehabt haben dürften? Also spaltet das nicht eher an einer Stelle, an der Einigkeit zielführender wäre?
Ja, also die ADOS und andere, auch Sozialwissenschaftler, sehen da schon eine kleine Diskrepanz. Nämlich die, dass wenn man sich zum Beispiel Statistiken anschaut zu Zulassungen an Ivy League Colleges oder auch eben sozioökonomische Statistiken sich anschaut, dann fällt schon auf, dass eben vielleicht die Zulassungen an diesen Ivy League Colleges für schwarze Amerikaner steigt. Gleichzeitig aber, wenn man sich dann genauer da reinliest, man feststellt, dass der Großteil derer, die zugelassen werden und schwarz sind, eben Zugewanderte sind.
Hm.
Und die Diskriminierungen von Menschen, die in den USA als Afroamerikaner aufgewachsen sind, dann nochmal ganz andere sind und eben daher rühren, dass sie von Anfang an in den USA diskriminiert werden, schon in der Schullaufbahn und so weiter und so fort. Dinge, die vielleicht jemand, der zugewandert ist, in dieser Form in den USA noch nicht erlebt haben kann.
Die Diskussion, wer sich Afroamerikaner nennen darf und wer nicht, die ist für die ADOS-Aktivisten auch deshalb so wichtig, weil es um regelrechte Reparationszahlungen geht. Was ist da der Plan oder der Wunsch der Aktivisten?
Ja, die ADOS-Aktivisten wünschen sich, dass eben für die Sklaverei von der Regierung oder von den USA Reparationen an die Nachfahren gezahlt werden von Sklaverei, damit diese sich eben sozioökonomisch anpassen können, zum Beispiel auch einfach, also es geht ja auch um Wealth, also um Besitz und Erbe und so weiter. Das sind alles Dinge, die sie nicht haben können und deswegen wünschen sie sich da Reparationen und sagen eben auch, Affirmative Action hat dazu geführt, dass auch schwarze Menschen, die eben keine Nachfahren von Sklaven sind, ganz groß davon profitieren, während andererseits eben Leute, die in Armutsverhältnissen, die aus der Sklaverei gewachsen sind, aufwachsen, eben nicht dieselben Chancen bekommen.
Kamala Harris wird ihre Herkunft ja schon länger vorgeworfen, ähnlich wie auch Barack Obama, der als Sohn eines Kenianers und einer weißen Mutter ja auch nicht von allen Afroamerikanern als schwarzer Fürsprecher akzeptiert wurde. Wer darf sich denn nach Meinung der, nennen wir es mal, reinen Lehre Afroamerikaner nennen?
Ja, also die ADOS-Aktivisten sagen, das ist ganz klar da die historische Vergangenheit. Das heißt, hat man eben Vorfahren, die Sklaven waren zum Beispiel. Das hört man dann ja auch im Namen, ne? African Descendants of Slaves sozusagen. Mhm. Und ja, das ist für sie ausschlaggebend in dem Moment. Und deswegen würden sie eben so eine der Kamala Harris oder auch Barack Obama das Afroamerikanischsein absprechen.
Traditionell sind, ich glaube, zwischen 80% und 90% der afroamerikanischen Wähler Parteigänger der Demokraten. Aber wenn man sich jetzt die einwanderungspolitischen Forderungen von ADOS anschaut, dann sind die im Grunde voll auf Trump-Linie. Also da wird zum Beispiel der stetige Strom neuer Arbeitskräfte, neuer Immigranten sehr, sehr abgelehnt. Und da wird argumentiert, genau das führe zu Lohndumping, unter dem dann wiederum in erster Linie die Nachkommen der Sklaven litten. Also wie lässt sich ADOS politisch einsortieren?
Die American Descendants of Slaves sagen selber, zumindest die Gründer, dass sie eigentlich nicht auf Trump-Linie fahren. Es wird ihnen aber, wie Sie schon richtig sagen, immer wieder vorgeworfen, dass sie tatsächlich Trump-Themen besetzen und diese auch in der Form übernehmen. Sie sagen aber, naja, es geht da eben darum, dass die Demokraten nicht das liefern, was sie gerne hätten.
Mhm. Haben Sie eigentlich mal für uns eine Zahl, wie groß ADOS als Movement in den USA ungefähr ist?
Eine genaue Zahl gibt es da nicht wirklich. Man kann aber sagen, dass sie eher wenig, also es ist nicht die größte Bewegung. Also die Zahlen sagen Unterschiedliches. Man geht da von ein paar mehreren Tausend aus. Aber so genau lässt sich das einfach nicht sagen.
Jetzt mal ganz abgesehen von ideologischen Vorbehalten, wie erfolgreich schätzen Sie denn das Team Biden-Harris ein? Werden die das Rennen um die Präsidentschaft machen?
Ja, also Biden liegt in allen Umfragen vorne und das, denke ich, wird sich durch Kamala Harris nicht ändern. Kamala Harris war ja im Prinzip natürlich die sichere Wahl, um schwarze Menschen zum Wählen zu bringen, the black vote sozusagen zu bekommen und wahrscheinlich auch Frauen und People of Color generell. Ja, die Frage ist nur, ob das so gut funktioniert, weil auch schon in ihrer Wahlkampagne hat Kamala Harris ganz unabhängig von ADOS auch nicht wirklich schwarze Stimmen generieren können, weswegen sie dann ja auch am Ende ausstieg.
Die Soziologin Lili Amankwa zu der Frage, warum sich die US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris für ihre Hautfarbe durchaus auch rechtfertigen muss. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte.
Heute sind wir in Köln unterwegs. Da gibt es in zwei Vierteln Straßen, deren Namen Bezug zur Kolonialvergangenheit haben. Das sogenannte Afrika-Viertel in Köln-Nippes im Norden der Stadt und das sogenannte Chinesen-Viertel im hippen Stadtteil Köln-Ehrenfeld. Wie schwierig die Debatte um Umbenennung und Erinnerungskultur in Köln ist, das hat sich unsere Reporterin Mintu Tran im Chinesen-Viertel angesehen.
Auf dem Taku-Platz, dem Herzen des sogenannten Chinesenviertels, steht ein beliebtes Bütchen. Umgeben ist der Platz von Wohnhäusern an der Taku- und Iltisstraße. Viele haben hübsche Ziegelfassaden. Durch zwei Torbögen hindurch läuft man in die Landstraße. Mit dem Auto kommt man dort nicht rein. Es ist ruhig, die Nachbarschaft familiär, fast dörflich.
Wenn Sie sich mal die Landstraße ansehen, ein wunderschönes Kleinod.
Josef Wirges, Bezirksbürgermeister des Stadtteils Köln-Ehrenfeld. Er ist in der Taku-Straße aufgewachsen.
So, ja, das ist meine Heimat. Als Kind habe ich da an der Hand der Mutter das Laufen gelernt.
Die Namen der Straßen erinnern an die Beteiligung der Deutschen in China an der Niederschlagung des sogenannten Boxeraufstands. Mitglieder des Geheimbunds Yi Hechuan, übersetzt Fäuste der Gerechtigkeit und Harmonie, im Westen verächtlich Boxer genannt, wehrten sich Ende des 19. Jahrhunderts mit Gewalt gegen die Präsenz der westlichen Kolonialmächte. Kaiser Wilhelm II. Entsendete am 27. Juli 1900 deutsche Truppen nach China mit der berüchtigten Hunnenrede.
Pardon wird nicht gegeben. Gefangene werden nicht gemacht. Wer euch in die Hände fällt, sei euch verfallen. Wie vor 1000 Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in Überlieferung und Märchen gewaltig erscheinen lässt, so möge der Name Deutscher in China auf 1000 Jahre durch euch in einer Weise bestätigt werden, dass es niemals wieder ein Chinese wagt, einen Deutschen scheel anzusehen.
Sollen Straßen solche Taten glorifizieren? Bei einer Podiumsdiskussion vor 10 Jahren waren die Anwohner von der Idee einer Umbenennung alles andere als begeistert.
Also die kamen mit großen Transparenten und die Stimmung war so aufgeladen, dass der Bezirksbürgermeister dann noch Security kurzfristig herholen musste, um also dieser aufgebrachten Stimmung Herr zu werden.
Professor Dr. Marianne Bechhaus-Gerst, Professorin für Afrikanistik an der Universität zu Köln. Sie vertrat damals die Position, dass das Viertel sich kritisch mit der Geschichte der Straßennamen auseinandersetzen sollte. Ergebnis des Abends? Die Namen bleiben, aber die alte Erinnerungstafel ohne kritische Einordnung der Beteiligung der Deutschen muss ersetzt werden. Die neue Tafel erläutert schnörkellos den geschichtlichen Kontext. Die Deutschen kommen dabei nicht gut weg. Die Brutalität des Vorgehens der Kolonialmächte wird angerissen. Und die Tafel endet mit dem letzten Satz: Die Anwohner sind heute stolz auf ihr in 100 Jahren gewachsenes Veedel.
Vor allen Dingen die Genossenschaft und der Karnevalsverein, die haben darauf bestanden, dass dieser letzte Satz da steht, weil man ja also eigentlich nur sehr widerwillig überhaupt sich mit dieser Geschichte auseinandergesetzt hat.
Die neue Tafel hängt am Anfang der Taku-Straße, am Taku-Platz. Wenn man sie nicht aktiv sucht, übersieht man sie leicht. Also Tafel angebracht und Ende der Diskussion?
Ich habe immer so ein bisschen Problem, beziehungsweise habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Leute nicht gerne lesen, also nicht gerne solche Tafeln lesen. Deswegen bin ich halt in vielen Fällen auf jeden Fall für diese Umbenennungslösung, um also ein deutliches Zeichen zu setzen.
Auch heute, nachdem die Frage nach einer Umbenennung im Zuge der Rassismusdebatte nach Black Lives Matter wieder aufgekommen ist, ist Bezirksbürgermeister Josef Würges dagegen.
Wenn ich in einer solchen Straße lebe und weiß jetzt, um wen es sich da handelt, dann frage ich mich, lebe ich in einer Straße, wo Menschen geehrt worden sind, das ist ja eine Ehrung, die Blut an den Händen hatten, weil sie andere Menschen ermordet haben, Wissmann, Grafenroll. Dann ist für mich der Fall klar, ob mich das Geld selber kostet oder auch nicht. Ich möchte nicht in so einer Straße leben. Dann müssen wir die Straße umbenennen.
Im Chinesenviertel, da erinnert nur die kleine, nicht befahrbare Landstraße an eine Person. Die anderen Straßen und Plätze sind nach den von den Deutschen eroberten Taku Force und dem Kanonenschiff Iltis benannt. In dem Fall, so Würges, sei er gegen eine Straßenumbenennung. Marianne Bechhaus-Gerst, die Führungen in Köln zu Orten mit Bezug zum Kolonialismus organisiert, fordert hingegen mehr aktive Erinnerungskultur. Denn nachdem vor gut 10 Jahren die Tafel angebracht worden ist, sei in der Sache nicht mehr viel passiert. Exemplarisch dafür ist die Beschreibung des Chinesenviertels auf der Webseite der Stadt Köln. Dort steht, stand Anfang August 2020, ein vollkommen unkritischer Text. Kein Wort über das brutale Vorgehen der deutschen Truppen und das Interesse der Deutschen daran, eine Kolonie in China aufzubauen. Auf Nachfrage bei der Stadt Köln, warum die Beschreibung trotz der im Viertel vorangegangenen Diskussion nicht aktualisiert wurde, antwortet das Presseamt der Stadt sinngemäß: Man bedanke sich für die Anregung, da wurde sich einfach noch nicht drum gekümmert.
Auf Twitter werden ständig irgendwelche Gefechte ausgetragen, aber das sind normalerweise Wortgefechte. Unter dem Hashtag Krieg7071 allerdings, da wird gerade ein echter Krieg nachgespielt bei Twitter. Die Historiker Christian Bunnenberg und Tobias Arndt stellen da nämlich gemeinsam mit Studierenden der PH Ludwigsburg und der Ruhr-Universität Bochum in Echtzeit die Ereignisse aus den Kriegstagen von 1870 nach. Geschichte auf derlei ungewöhnliche Weise anschaulich zu machen, das genau ist auch die Spezialität des freien Historikers Moritz Hoffmann. Er ist Fachmann für Public History in Heidelberg und jetzt in der Leitung. Schönen guten Tag, Herr Hoffmann.
Hallo.
So ein riesiges historisches Kapitel wie den Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71. Wie wird das auf Twitter-Format runtergebrochen in diese kleinen Twitter-üblichen Texthäppchen?
Ja, das ist eine ganz schön große Herausforderung. Ich bin immer ganz beeindruckt, wenn das immer noch Leute auf sich nehmen, diese Herausforderung, und gerade Studierende. Es funktioniert eigentlich nur, indem man das wirklich auf die individuelle Ebene runterbricht. Man wird es nicht schaffen, über Twitter, über kurze Nachrichten, die ganz großen Kontexte, die ganz große Geschichte des Krieges zu erzählen, sondern man muss auf Einzelschicksale eingehen, die ja auch oft tatsächlich das Spannendere, weil unerzähltere sind. Also einzelne Soldaten, einzelne Zivilisten, Zivilistinnen, die die diesen Krieg miterleben. Und deren Geschichten kann man erzählen und daraus versuchen, man schafft es nicht immer, aber man kann versuchen, so eine Art Gesamtbild, Gesamteindruck herzustellen.
Ich habe vorhin vor der Sendung mal geguckt, was sich da gerade so an der Front tut. Und da las ich, dass der Heidelberger Kriegsfuhrmann Friedrich Mampel gerade ein Stück Fleisch beim Bauern gegen ein warmes Mittagessen eingetauscht hat. Denn kochen, das erfahren wir auch bei Twitter, kann Mampel leider nicht. Das ist so ein typischer kleiner Splitter. Der macht ja aber doch eigentlich nur Sinn, wenn man entweder diesen Live-Ticker von Anfang an mitverfolgt und genau weiß, was Mampel schon hinter sich hat, wer Mampel überhaupt ist. Beziehungsweise wenn man vor allem auch das große Ganze, also die Weltpolitik parallel nochmal auf der Pfanne hat, nachgeschlagen hat oder nochmal parallel bei Wikipedia anschaut, oder?
Ja, das ist tatsächlich einer der Nachteile des Formats und vielleicht auch mein einer Hauptkritikpunkt an diesem Projekt, denn im Gegensatz zu früheren solchen großen Twitter-Projekten könnte man ja jetzt mit sogenannten Threads arbeiten, also dass man Tweets nacheinander hängt, sodass ich, wenn ich auf diesen Fleisch-Tweet klicke, alle anderen davor auch sehe. Mhm. Das funktioniert in diesem Projekt leider im Moment nicht, was natürlich auch am Arbeitsaufwand liegt, der ohnehin schon da ist. Aber das würde ich tatsächlich als Kritikpunkt aufnehmen und hoffe, dass es vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten, denn das Projekt wird ja sehr lange laufen, doch noch aufgenommen wird.
Apropos enormer Arbeitsaufwand, folgt dieses Projekt wohl einer extrem ausgefeilten Dramaturgie oder sitzen da einfach so ein paar Geschichtsstudierende gerade irgendwo in einer Kammer und twittern drauf los?
Nein, das folgt schon genauen Plänen. Also das läuft auch nach den Erfahrungen, die ich mit meinem Team vor 5 bzw. 7 Jahren mit ähnlichen Projekten gemacht habe. Alle müssen daran arbeiten inhaltlich und vorschreiben, aber es braucht auch eine Art zentrale Regie, die das Ganze zusammendampft, die guckt, wo wird es zu viel an einem Tag, wo müssen wir die ganze Geschichte etwas kohärenter und dichter erzählen. Aber das wird natürlich alles, geht wie in einer normalen Redaktion auch, mehrere Durchläufe, Korrekturdurchläufe und wird dann vorgeplant. Also es sitzt nicht die ganze Zeit jemand vor dem Computer und schickt dann live ab, sondern sowas läuft natürlich im Vorhinein.
Sie sagen gerade, also das ist nicht das erste Projekt dieser Art auf Twitter und Sie selbst waren an zweien beteiligt. Einerseits zu den Novemberpogromen 1938, aber auch zu den letzten Kriegswochen des Zweiten Weltkriegs. Was für Vorteile haben Sie da festgestellt, birgt denn das Medium Twitter? Wen erreichen Sie da? Oder anders gefragt, kann Twitter Geschichtsbücher im besten Fall ersetzen?
Also ersetzen würde ich nicht sagen, auf gar keinen Fall. Und zum zweiten Projekt haben wir auch selbst ein Buch veröffentlicht. Insofern würde ich mir da ins eigene Fleisch schneiden, wenn ich das behaupten würde. Es sind zwei Hauptvorteile. Der eine, dem Medium eigentlich inhärente, ist, dass wir viel besser auf einer Zeitachse erzählen können als zum Beispiel ein Buch oder auch ein Film, weil wir live senden sozusagen. Also wenn wir an einem bestimmten Moment bei den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs zum Beispiel die Bombardierung Dresdens sehr viele Nachrichten nacheinander schicken, dann erzählt das neben der Wortebene auch nochmal deutlich mehr darüber, was da gerade passiert in einer besonderen Intensität. Aber natürlich erreichen wir auch einfach Menschen, die wir mit klassischer Geschichtsvermittlung, Büchern, Dokumentarfilmen und so weiter, Museen nicht erreichen. Mhm. Und über deren Rückmeldungen, die immer kamen, haben wir uns immer am meisten gefreut, weil wir da unsere Zielgruppe erweitern konnten.
Und wie werden solche Projekte in den Geschichtswissenschaften, also in dem akademischen Umfeld wahrgenommen? Das ist da wahrscheinlich doch eher noch so ein echtes kleines Nischenprodukt, oder?
Also zu den Zeiten, als wir solche Projekte gemacht haben, war es schon noch so, dass wir uns da gegenüber der Fachwissenschaft immer verteidigen mussten. Dass eben die Kritikpunkte, die zweifelsohne da sind, dass Kontext fehlt und solche Dinge, dass das fehlt, das musste immer einschränkend erwähnt werden. Aber am Ende zählt natürlich tatsächlich auch für viele Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftler ein bisschen der Erfolg. Und wenn man dann in Medien präsent ist und wenn man diese Zielgruppenerweiterung hat, dann werden die natürlich doch neugierig. Und ich denke schon, dass das gerade in der Public History an deutschen Universitäten mittlerweile etabliert ist als Format und auch ansonsten nicht mehr ganz so kritisch gesehen wird. Mhm.
Lassen Sie uns ganz kurz noch diesen Begriff Public History klären. Also Sie produzieren zum Beispiel auch einen Geschichtspodcast, bei dem Sie zum Beispiel Folgen von Es war einmal das Leben auch besprechen. Diese Public History, ist das wirklich im Grunde wie so eine Vermengung von Popkultur und Geschichte? Kann man das so ungefähr fassen?
Ich möchte mich jetzt nicht bei den anderen Menschen, die das in Deutschland machen, unbeliebt machen. Es gibt da eine seit 15 bis 20 Jahren andauernde Debatte, was genau das ist. Mhm. Aber natürlich geht es eigentlich darum, um es ganz klein zusammenzudampfen, Geschichte mit und für und durch die Öffentlichkeit. Also wie wir als Wissenschaft interagieren mit Gesellschaftsschichten, Öffentlichkeit, was für eine Rolle Geschichte in der Öffentlichkeit spielt, aber natürlich auch die Praxis, also wie wir Geschichte vermitteln können, außerhalb eines Hörsaals, außerhalb des Klassenraums und des Museums.
Geschichtsvermittlung auf neuen Kanälen. Der freie Historiker Moritz Hoffmann mit Einblicken aus der Public History. Ganz herzlichen Dank, Herr Hoffmann.
Danke.
Heul doch, Partyopfer oder Deine Mutter, so heißen Songs, die Noura Habib Omer zwischen 2015 und 2018 regelmäßig auf Bühnen performt hat. Als Teil des Rap-Duos Sixten machte Noura sich einen Ruf als schlagfertiges, kiffendes Partygirl. Vor einigen Tagen hat die erst 32-Jährige ihre Autobiografie veröffentlicht. Weißt du, was ich meine? Vom Asylheim in die Charts. Erschienen ist das Buch beim Ullstein Verlag und mein Kollege Matthias Scherer hat das Buch gelesen und mit Noura darüber gesprochen.
Es war einfach für mich cool gewesen, so zu lesen, dass jemand anderes auch Probleme hat oder dieselben Probleme hat wie ich. Einfach nur, damit ich weiß, dass ich normal bin. Das braucht man, glaube ich, auch als Teenager, dass man weiß, man ist normal und man hat einfach die Probleme, die andere auch haben. Das ist ja halt genau das Alter, wo man sich selbst irgendwie sucht und manche sich halt nur finden, indem sie halt merken, okay, der andere hat auch dasselbe Schicksal wie ich.
Noura hat das Buch geschrieben, das sie selbst mit 14 oder 15 gern gelesen hätte. Ihre Geschichte ist die eines schwarzen Mädchens, das lange Zeit nirgendwo wirklich dazugehört. Weder in ihrem muslimisch geprägten Familienumfeld, noch an ihrer fast komplett weißen Schule in Wuppertal oder in der männerdominierten Deutschrap-Szene, in der sie später landet. Noura kannte man bisher hauptsächlich als Musikerin. Mit ihrem ersten Soloalbum Habibi schaffte sie es letztes Jahr in die Top 20 der Charts. Noura ist aber auch Aktivistin. Auf ihren Social-Media-Kanälen ruft sie ihre Fans dazu auf, sich gegen Rassismus zu engagieren und sammelt Spendengelder für Flüchtlingsinitiativen. Dieses Engagement kommt nicht von ungefähr. Als Noura jünger ist, ruft ein Mitschüler jedes Mal Banane, wenn sie den Raum betritt, und sie bekommt aus erster Hand mit, wie ihre junge Mutter auf der Asylbehörde jedes Jahr um ihr Bleiberecht in Deutschland kämpfen muss.
Und das ist ja bis heute noch so, dass meine Mutter da hingeht und sie da einfach respektlos behandelt wird. Und das ist nicht nur bei meiner Mama so, sondern es sagen so viele Menschen. Deswegen frage ich mich, warum arbeiten Sachbearbeiter in einer Ausländerbehörde, die einfach einen Hass auf die Menschen dort haben, die dadurch so verunsichern, dass man da halt gar nicht mehr sich traut, irgendwie nachzuhaken und dann einfach mehr zu verlangen, obwohl man weiß, dass einem mehr zusteht.
Nouras Beziehung zu ihrer Mutter ist ein Thema, das sich durch das komplette Buch zieht. Das Wort Mama taucht mehr als 200 Mal auf. Nouras Mutter, die im Buch nicht mit Namen genannt wird, zieht ihre vier Kinder ohne ihren Ehemann auf. Sie ist gläubige Muslima und tut sich schwer damit, dass Noura schon als Kind in Frage stellt, warum ihre Brüder Dinge tun dürfen, die ihr als Mädchen verboten sind. Trotzdem unternehmen Noura und ihre Mutter mehrere gemeinsame Reisen, zum Beispiel 2005 nach Eritrea. Noura beschreibt in ihrem Buch, wie bereichernd sie diese Erfahrung findet, obwohl sie die Armut vor Ort traurig macht.
Trotz all dem waren die Menschen in Eritrea unglaublich herzlich und durchgehend gut gelaunt. Auch, weil die ganze Zeit Musik am Start war. Ich fand das so nice. Während das im arabischen Raum überhaupt nicht erlaubt war, lief hier überall Musik, zu der gesungen und getanzt wurde. Abends zogen meine Schwester Hanan und ich manchmal los und gingen in eine Bar mit Live-Musik, wo Frauen und Männer gemeinsam feierten. Im Grunde war das wie in Europa. Mit dem einzigen Unterschied, dass wir alle schwarz waren und es keine weißen Menschen gab.
Weißt du, was ich meine, ist mit knapp 200 Seiten ein kurzes Buch, dessen Ton mit Slang und Umgangssprache durchzogen ist. Aber die Themen, die Noura darin anspricht, sind vielseitig und sie bearbeitet sie mit Tiefgang und viel Humor. Sie erzählt von der großen eritreischen Community, die es in Deutschland gibt, von der Härte des deutschen Asylsystems, von einer chaotischen Pilgerfahrt nach Mekka und von ihrer Selbstfindung in der Partyszene Berlins. Noura, das lernen wir beim Lesen, hat lange gebraucht, um sich in ihrer Haut wohlzufühlen. Das hat sie jetzt geschafft. Sie hat ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter und ist selbst zu einer Identifikationsfigur für tausende junge Menschen geworden, die, wie Noura sagt, sich selbst suchen. Vom Asylheim in die Bestsellerlisten? Unwahrscheinlich ist es nicht.
sagt Matthias Scherer über Nuras Buch Weißt du, was ich meine? Vom Asylheim in die Charts.